Also häufig haben sich die Athleten damit vor die Wand gefahren und sind dann am Ende auch in einem Energiedefizit gelandet. Also ich hatte ganz viele Athleten, die hatten dann ein relatives Energiedefizit, hatten dann Essstörungen entwickelt oder waren ständig krank, verletzt, wenn sie da zu viel mit Low Carb experimentiert hatten.
Eins ist klar, wir LäuferInnen lieben unsere Carbs. Egal ob Pasta-Party oder Laufgels, Kohlenhydrate stehen für gewöhnlich in der läuferischen Ernährung an erster Stelle. Aber es gibt auch die andere Seite. Auf Social Media und in diversen Sportblogs schwören immer mehr SportlerInnen auch auf eine kohlenhydratreduzierte, also Low-Carb-Ernährung. Auf die Spitze treibt es dabei wohl die ketogene Diät. Dabei wird der Körper durch eine protein- und fettreiche Ernährung in den sogenannten Ketose-Zustand gebracht. Und der soll allerlei positive Effekte auf den Körper haben. So auch den Fettstoffwechsel und die maximale Sauerstoffaufnahme. Aber können wir mit dieser Ernährungsweise wirklich volle Power beim Laufen geben? Was sind die wissenschaftlich belegten Vorteile? Und was die Risiken? Die Antworten darauf gibt uns in dieser Folge Ernährungswissenschaftlerin Dr. Stefanie Mosler von der Deutschen Sporthochschule Köln. Sie ist selbst ambitionierte Läuferin und betreut am Olympiastützpunkt in Stuttgart SportlerInnen aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Sie verrät uns, was die aktuelle Studienlage zu einer Low-Carb- oder ketogenen Sporternährung sagt. Und hat Tipps für uns, wie wir unseren Fettstoffwechsel auch ohne restriktives Essverhalten trainieren können. Hier ist Elliot von Achilles Running und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Steffi, freut mich, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Wie geht's dir?
Ja, hallo Elliot. Ich freue mich auch. Schön, dass es heute geklappt hat. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können. Ja, und mir geht's gut. Wir hatten jetzt gerade das lange Majuska-Wochenende hinter uns. Also wir sind ja gerade hier in Niederschlesien und da war jetzt langes Mai-Wochenende. Hier war dann am 3. Mai nochmal ein zusätzlicher Feiertag. Und da haben wir die Zeit mit der Familie genutzt, ein paar Ausflüge gemacht. Laufen waren wir auch viel. Stand der Halbmarathon hier an für mich und ein Crosslauf. Und die Kids sind auch ein bisschen gerannt.
Okay, wow, vollgepacktes Wochenende.
Ja.
Ja, okay, also du hast gerade einen Halbmarathon hinter dir.
Ja, letzte Woche bin ich hier in Jeleniagura den Halbmarathon gelaufen und habe ihn auch gewonnen.
Ach was?
Ja,
gratuliere.
Zeit war jetzt nicht so super, aber es hat gereicht. Bei so einem Volkslauf kann man ja immer ganz gut abräumen.
Cool. Ja, voll schön. Bei mir war tatsächlich recht ruhig mit dem Laufen jetzt die letzten Tage. Ich hatte Geburtstag gefeiert und deswegen alles andere gemacht als Laufen. Aber ich freue mich tatsächlich, denn heute endlich wieder einzusteigen, dann im Laufe des Tages endlich mal wieder eine Runde zu laufen. Aber cool auf jeden Fall zu hören, dass du einfach gerade mal einen Halbmarathon gewonnen hast. nice. Okay, also bist du dann auch beschwingt in diese Woche gestartet? Wir nehmen ja an einem Dienstag auf. Hast du dann tatsächlich, machst du gerade noch Regeneration oder läufst du auch schon wieder?
Der Halbmarathon war ja schon letzte Woche und dann hatte ich tatsächlich am Freitag danach einen Crosslauf mitgemacht. Ach so. Also da war dann gar nicht so viel Regeneration nach dem Halbmarathon. Aber dazwischen waren halt auch nur lockere Läufe und ja, heute schiebe ich mal einen Ruhetag ein.
Okay.
Aber so lockere Läufe, 30 Minuten hatte ich jetzt trotzdem auch mal wieder gemacht, genau.
Okay, gut, bei dir gibt es gar nicht so viel Regeneration oder so aktive Regeneration.
Ich muss ja auch, laufe auch ganz gerne mal mit meiner Tochter, die läuft so 800 Meter auf der Bahn. Und da komme ich halt auch hin und wieder mal mit.
Ja, und dann laufen wir zusammen. Erlebnisse.
Genau.
Zusammen, auch schön.
Ja, ansonsten bin ich ja noch in Elternzeit jetzt auch und kann die Zeit hier auch noch genießen.
Ja. Das ist sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser Thema heute. Du hast uns ja ein spannendes Ernährungsthema mitgebracht. Das ist ja auch etwas, was aktuell, würde ich sagen, immer noch sehr krass gehypt ist in der Fitness-Bubble, auch gerade, finde ich zumindest. Man kennt es ein bisschen mehr, würde ich sagen, aus dem Kraftsport. Aber ich habe durchaus auch schon mit LäuferInnen gesprochen, die diesen Ernährungstrends folgen. Und zwar geht es ja im Endeffekt um kohlenhydratarme Ernährung. Mhm. Wollen wir heute sprechen. Also wir sprechen über Low Carb, über Keto. Das sind ja zwei verschiedene Sachen nochmal, aber trotzdem ist beides kohlenhydratarm. Und ja, ich finde es spannend, dass wir uns dem mal annehmen, weil natürlich das Ganze auch relativ polarisierend ist, wenn man sich so die Meinungen dazu anhört. Es gibt sehr viele dagegen, es gibt aber auch Stimmen dafür.
Ja.
Hast du persönlich schon mal eine von den beiden Sachen ausprobiert, jetzt in deinem eigenen Ernährungsplan?
Du meinst jetzt so Keto oder Low Carb?
Ja.
Nee, so ganz krass habe ich das nie ausprobiert, weil generell bin ich jetzt nicht so der Fan von extremen Ernährungsformen. Also ich ernähre mich jetzt weder vegan noch irgendwie speziell Keto. Ich esse eigentlich soweit alles ausgewogen und viel Obst, Gemüse, Müsli, Reis, Nudeln, Brot, also ich käme ohne ehrlich gesagt nicht so gut klar. Was ich aber ausprobiert habe, ist so dieses mit geringer Kohlenhydratverfügbarkeit zu trainieren. Ne? Also das kann man ja auch erreichen, indem man irgendwie nüchtern Läufe macht, morgens ohne zu frühstücken. Damit trainiert man ja auch den Fettstoffwechsel. Und das ist ja letztendlich auch das Ziel von diesen Low-Carb-Ernährungsformen, ne? Dass man die Kohlenhydratverfügbarkeit reduziert, also seine Energiequelle vorrangig nicht aus Kohlenhydraten, sondern aus Fetten bezieht. Und da kann man ja auch über das Training relativ viel spielen. Es gibt ja da ganz verschiedene Varianten, so Train High, Train Low, ne? Da gibt es ja diverse Ansatzpunkte und Strategien, mit denen man so den Fettstoffwechsel trainieren kann. Aber für mich selber wäre jetzt so eine krasse Low-Carb-Ernährung nix.
Ja.
Manchmal passiert es ja, dass man irgendwie keine Zeit hatte, nach dem Training nochmal was zu essen und dann oder auch morgens dann den längeren Lauf ohne Frühstück. Das geht alles, ja, aber so längerfristig, ich habe da schon festgestellt, dass es mir da nicht gut gehen würde, wenn ich jetzt auf die Kohlenhydrate verzichten würde.
Ja, ich habe das tatsächlich auch eine Weile, aber als ziemlich junger Mensch ausprobiert, bestimmt schon 10 Jahre her, aber ich habe mich auch eine Weile Low Carb ernährt.
Okay.
Das war aber tatsächlich so vor meiner Läuferzeit. Also da habe ich einfach noch nicht viel Ausdauersport gemacht.
Mhm.
Und ich glaube nicht, dass das heute noch genauso funktionieren würde für mich, weil ich es damals schon als recht restriktiv empfunden habe und halt eben einfach auch nicht das Trainingspensum hatte. Ich habe damals halt andere Sportarten gemacht. Und jetzt kann ich es mir tatsächlich auch nicht mehr vorstellen. Aber wie gesagt, habe ich ja auch von Leuten gehört, die darauf schwören. Also wir haben auch tatsächlich ein paar LäuferInnen unserer Community, die sich Keto ernähren.
Ja.
Was natürlich erstmal wie ein Widerspruch klingt, aber sicherlich auch für die Leute in irgendeiner Weise funktioniert. Deswegen wollen wir heute noch mal ein bisschen wissenschaftlich fundiert darüber sprechen, weil natürlich jetzt meine Meinung auch nicht die wahre Meinung ist, sondern wir ja immer versuchen, das Ganze so ein bisschen wissenschaftlich zu beleuchten. Deshalb schön, dass wir uns jetzt in die Thematik reinstürzen können und da so ein bisschen nerdiger unterwegs sein können. Wollen wir vielleicht mal mit einer Definition anfangen? Also Low Carb kennen ja wahrscheinlich die meisten, aber vielleicht kannst du uns auch noch mal umreißen, was jetzt genau eine ketogene Diät ist, was der Unterschied ist zwischen den beiden Sachen.
Mhm. Ja, also das ist nämlich auch ein guter Punkt, den du ansprichst. Erstmal so mit Low Carb kennen ja die meisten. Klar ist es so definiert als kohlenhydratarme Ernährungsform, aber es ist tatsächlich immer wieder die Frage, wie low ist eigentlich Low Carb, ne? Und da spricht eigentlich oftmals jeder eine andere Sprache, selbst in der Wissenschaft. Da findet man sehr verschiedene Definitionen, auch schon allein wie diese Kohlenhydratreduktion angegeben wird, beziehungsweise manche sagen dann, so und so viel Prozent Kohlenhydrate sind erlaubt, also zum Beispiel unter 25%, das ist so die klassische Definition eigentlich, sollte maximal aus Kohlenhydraten stammen und ungefähr ja, 60% aus Fetten, der Rest dann aus Eiweiß. Man findet aber auch wiederum andere Angaben. Manche sagen dann irgendwie, ja, nicht mehr als 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag oder nicht mehr als 200 Gramm. Also da werden dann wiederum absolute Zahlen genannt. In manchen Publikationen findet man dann auch Angaben in Bezug auf das Körpergewicht, weniger als 3 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht am Tag. Also das ist wirklich ja so ein bisschen unterschiedliche Sprache, die auch da gesprochen wird. So der Turmbau zu Babel ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Mhm. Und auch so im Alltag, wenn manche Athleten mir dann berichten, ich habe ja auch mit Leistungssportlern zu tun am Olympiastützpunkt oder ja nebenberuflich als Ernährungsberaterin. Und ja, die berichten mir dann auch, ich bin gerade auf einer Low-Carb-Ernährung. Ja, morgens habe ich nur ein Glas Orangensaft getrunken, was ja nicht Low-Carb ist, ne? Also das stimmt. Ist dann manchmal dann auch einfach so ein Widerspruch in sich. Und ja. Also dieser Begriff Low-Carb, der wird oftmals so beiläufig dann irgendwie erwähnt. Mein Mann sagt das auch ab und zu, wenn wir grillen. Ja, ich mache heute mal Low-Carb, ich esse halt nur das Fleisch. Aber anschließend kommen dann trotzdem die Gummibärchen, die Schokolade zum Nachtisch auf den Tisch, ne? Ja. Nee, aber generell, wenn man so von Low Carb spricht, dann meint man eigentlich ja, weniger als 25% der Energie darf aus Kohlenhydraten stammen und 60% der Energie ungefähr aus Fetten. Und ja, die ketogene Ernährung ist dann natürlich nochmal eine sehr extreme Form der Low Carb Ernährung. Und da ist das Ziel aber auch nochmal was anderes. Da versucht man dann eigentlich einen anderen Stoffwechselzustand zu erreichen. Ne? Man versucht über den Verzicht auf die Kohlenhydrate die Fette als vorrangige Energiequelle heranzuziehen. Und ja, es kommt zur Bildung von Ketonkörpern. Man versucht den Körper in eine Ketose zu versetzen. Das ist eigentlich ein Zustand, den man normalerweise auch im Hungerstoffwechsel erreichen kann, aber jetzt über die ketogene, sehr fettreiche Ernährung, bei der ist es eben so, dass ja die Ketonkörperproduktion aus den Fetten der Nahrung quasi erfolgt.
Ja. Mhm. Na, also ja, kannst du da vielleicht, ich weiß nicht, ob du die Hintergründe kennst, aber woher eigentlich der Keto oder die ketogene Ernährung kommt? Das ist ja schon irgendwie wirklich, wie du gerade auch erklärt hast, da gibt's ja striktere, sage ich jetzt mal, und festgelegtere Regeln als bei Low Carb. Ja. Low Carb wirklich so viel sein kann, aber der irgendwie die ketogene Ernährung da ja schon, ja, irgendwie was sehr Festes ist. Ich habe das Gefühl, dass ich es halt in den letzten Jahren sehr viel gehört habe, aber ich nehme mal an, das gibt es schon länger, oder?
Ja, ist klar, das ist halt so ein Trend, der kommt immer wieder und geht dann wieder weg sozusagen, also schwappt immer wieder neu auf. Aber so erstmalig, auch so in der Sporternährung, war Keto schon bereits in den 80er Jahren beschrieben worden. Also quasi so die Pioniere der kohlenhydratarmen Sporternährung, die haben damals schon ein Buch darüber geschrieben und deren ja Strategie vorgestellt. Man hat sich da quasi auf die ja, Evolutionstheorie bezogen, ne, auf die Zeit, wo wir noch Jäger und Sammler waren. Und die haben sich dann auch auf Forschungsexpeditionen bezogen, wo ja, die Wissenschaftler über mehrere Wochen hinweg sich sehr kohlenhydratarm ernährt haben, quasi nur von Rentierfleisch, als sie da in der Arktis unterwegs waren. Und ja, es gibt ja auch Bevölkerungsgruppen, die sich ketogen ernähren, ne? Oder zumindest früher ketogen unterwegs waren, wie die Inuits zum Beispiel. Ja. Also das ist eine Ernährungsform, die der Körper kann. Also es ist möglich, sich auf diese Art und Weise zu ernähren. Ob das jetzt für Sportler so gut geeignet ist, ist eine andere Sache. Das kommt auch immer so auf die Zielsetzung drauf an, ja, die man so verfolgt und ja, persönliche Interessen, ja. Ziele. Was hat man vor? Ne?
Mhm. Weil wir das vielleicht sollten wir das noch mal ein bisschen dann klarer definieren. Kohlenhydratarm, weiß nicht, ob sich jetzt jeder komplett was darunter vorstellen kann. Jetzt zum Beispiel auch bei Keto. Welche Lebensmittelgruppen sind denn dann da kategorisch quasi ausgeschlossen und welche sind überhaupt erlaubt?
Mhm. Ja, also kategorisch ausgeschlossen ist natürlich ganz klar Zucker, Traubenzucker, Süßigkeiten, ne? Das ist logisch, aber eben auch so Getreideprodukte, Brot, Reis, Nudeln, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, ne? Also so Linsen, Bohnen, die sind auch relativ kohlenhydratreich, davon sollte auch nicht zu viel auf dem Speiseplan stehen. Dann ja, sehr kohlenhydratreiche, stärkehaltiges Gemüse, Wurzelgemüse zum Beispiel, Karotten haben relativ viele Kohlenhydrate. Ja, und was eben auch problematisch ist, viele Früchte fallen weg, ne? Obst, ja. Gerade Bananen. Also wenn man sich mal so überlegt, eine ketogene Ernährung ist ja definiert. 80% der Energie ungefähr sollte aus Fetten kommen und maximal 5-10% der Energie aus Kohlenhydraten. Also das ist ziemlich wenig, beziehungsweise maximal 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Ja, und eine Banane hat zum Beispiel schon 23 Gramm.
Oh.
Also da bleibt wirklich nicht mehr so viel übrig. Also es gibt ein paar Beerenfrüchte, die haben nicht ganz so viele Kohlenhydrate, die kann man dann essen.
Mhm. Ja, ja, ist natürlich schwierig, dann natürlich auch auf die Vitamine zu kommen, ne? Aber ja, darauf kommen wir vielleicht noch dann im Laufe des Gesprächs. Lass uns mal erst versuchen, die positiven Effekte vielleicht auch zu umreißen. Also warum machen Leute denn dann zum Beispiel? Also warum ernähren sich Menschen ketogen oder Low Carb? Das hat ja wahrscheinlich verschiedene Intentionen, weil beides ja scheinbar auch was anderes bewirken kann im Körper. Aber was können denn so die Vorteile sein von den beiden Ernährungsweisen?
Ja, also Vorteile ganz klar. Klar, der Fettstoffwechsel wird angekurbelt und zum Teil können auch kohlenhydratreduzierte Diäten ja beim Abnehmen unterstützen. Also Abnehmen, das ist immer ganz wichtig anzumerken, tut man wirklich nur, wenn man auch weniger einfährt, ne? Also wenn man weniger Energie zu sich nimmt, als man verbraucht. Aber wenn man da ein bisschen bei der Makronährstoffzufuhr spielt, dann können manche schon davon profitieren, wenn sie eher in Richtung Low Carb gehen. Na, also das ist aber sehr individuell verschieden, das muss nicht für alle so sein. Aber bei der Keto-Ernährung hat sich schon gezeigt, dass durch die Produktion der Ketonkörper ja, das Sättigungsgefühl ja, verstärkt wird. Also es gibt auch weniger Schwankungen im Insulinspiegel, der Blutzuckerspiegel schwankt weniger und ja, das kann dann eben auch beim Abnehmen unterstützen.
Okay, also das Abnehmen ist jetzt das eine. Mhm. Gibt es auch so, davon abgesehen, gesundheitliche Vorteile?
Ja, also es wird gesagt, dass so eine Keto-Ernährung anti-entzündliche Effekte haben kann, also entzündungshemmend wirkt. Und ja, bei manchen Personen kann es tatsächlich positive Effekte auch auf ja, die Cholesterinwerte oder Triglyceridspiegel haben. Mhm. Da gibt es aber sehr widersprüchliche Untersuchungen zu, weil es umgekehrt auch wieder Personen gibt, die da ganz anders reagieren.
Ja, ja, stelle ich mir auch so vor. Und kann man dann überhaupt, ja?
Ja, ja, dann gibt es natürlich die medizinischen Hintergründe, ne? Weshalb manche Personen Keto auswählen. Also bei bestimmten Erkrankungen, wie zum Beispiel Epilepsie, da wurde bereits in den 1920er Jahren das als mögliche Therapieform bei Kindern in Erwägung gezogen, bei denen ja, die medikamentöse Therapie nicht richtig angeschlagen hat und die immer wieder Anfälle hatten. Da hatte man dann festgestellt, dass eher eine Fastenperiode zu einer Reduktion der epileptischen Anfälle geführt hat. Und als man die dann auf Keto-Ernährung gesetzt hatte, die Kinder, ja, da kam es zu einer Verbesserung. Genau, also das wird auch noch so praktiziert bei Kindern, die eben nicht richtig auf die Medikamente ansprechen bei einer Epilepsie.
Also für diese quasi Personengruppe wäre es dann eine Empfehlung. Gibt es noch andere Gruppen, für die man da theoretisch eine pauschale Empfehlung aussprechen kann, oder wird es da schon schwieriger?
Also pauschale Empfehlung ist immer schwierig. Also generell bei sowas muss man sehr individuell immer entscheiden und am besten auch mit einem Arzt absprechen, bevor man sowas macht. Aber es wird tatsächlich auch in der Therapie von Kohlenhydratstoffwechselstörungen bei angeborenen Störungen im Kohlenhydratstoffwechsel eingesetzt. Also beim Glukosetransporter 1-Defekt zum Beispiel, da kann eine ketogene Ernährung hilfreich sein. Da ist es nämlich so, dass die Glukose nicht die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann, weil der Glukosetransporter 1-Defekt ist. Und da können die Ketonkörper als alternative Energiequelle fürs Gehirn dienen, ne? Weil die Ketonkörper über einen anderen Transporter aufgenommen werden. Mhm. Und sonst wäre, ne, also das Gehirn ist zum Beispiel auf Glucose angewiesen normalerweise und kann aber auch in Notsituationen auf Ketonkörper zurückgreifen als Energiequelle. Deshalb, das ist nochmal ganz wichtig zu wissen, weil wir haben einfach Organe, die nichts mit Fetten anfangen können, die wirklich Glucose brauchen, damit sie sich versorgen können.
Ja, vielleicht wollen wir da mal reingehen. Also wie genau verändert sich denn der Stoffwechsel eines Menschen, wenn er sich ketogen ernährt, beziehungsweise welche Organe werden dann wie versorgt? Mhm. Wie funktioniert das?
Also in die Ketose kommt der Körper dann, wenn wirklich keine Kohlenhydrate mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, die Leberglykogenreserven müssen leer sein und auch die Muskelglykogenreserven. Da hat ja jeder unterschiedlich stark gefüllte Muskelglykogenreserven zum Beispiel. Und man kann diese Ketose erreichen, zum einen über Fasten. Also nach 24 Stunden Fasten ist man eigentlich in der Ketose. In einer leichten Ketose, also so eine geringe Ketonkörperproduktion, hat man bereits auch schon nach nächtlichem Fasten, ne? Also wenn man mal so 12, 14, 16 Stunden nichts gegessen hat, da kann man auch schon leichte Ketonkörperspiegel erreichen. Aber in der Regel durch diese ketogene Ernährung, wenn man dann so eine Woche lang auf Kohlenhydrate verzichtet, eigentlich nach 3 Tagen. Also es kommt immer drauf an, ne? Jeder reagiert da anders drauf. Aber wenn man sich kohlenhydratarm, fettreich ernährt, dann kommt man auch in den Zustand der Ketose. Ja, was passiert dann? Also wenn der Körper nicht mehr die Möglichkeit hat, die Kohlenhydrate als Energiequelle zu nutzen, dann muss die Leber ran und aus Fettsäuren alternative Energiesubstrate bilden. Und das sind dann eben die Ketonkörper, und die werden dann ins Blut abgegeben und können dann von den jeweiligen Organen verstoffwechselt werden, wie zum Beispiel auch vom Gehirn und den Nierenzellen und den anderen Organen.
Mhm. Und welche Organe können, weil du meintest eben, dass manche eben das nicht können, also nicht mit Ketonen allein.
Also rote Blutkörperchen zum Beispiel, oder auch, das Gehirn ist eigentlich auch auf Glucose angewiesen, ne? Aber zu einem gewissen Grad kann das Gehirn eben auch Ketonkörper nutzen.
Und diese Umstellung würde dann schon innerhalb von diesen 3 Tagen erfolgen, oder das dauert wahrscheinlich länger, oder?
Ja, das ist halt bei jedem auch so ein bisschen anders. Also so, man sagt so 3 bis 2 Wochen ungefähr kann sowas dauern, ne? Bei manchen geht schneller, bei vielen dauert das ungefähr so eine Woche. Das ist sehr individuell. Und diese Umstellungsphase ist natürlich auch mit verschiedenen Nebenwirkungen verbunden. Ja, klar, man muss sich vorstellen, der Körper muss dann plötzlich sein Benzin komplett umstellen. Und wenn man es eigentlich gewöhnt ist, regelmäßig Brot, Nudeln, Kartoffeln zu essen, und dann fällt das alles weg und man ernährt sich hauptsächlich von Fetten, dann macht das auch erstmal müde und träge. Weil eigentlich sind ja die Kohlenhydrate der Energieträger Nummer eins, gerade bei schnellen, intensiven Belastungen.
Ja, und wäre es möglich, durch eine Low-Carb-Ernährung auch eine Ketose hervorzurufen, oder geht das wirklich nur mit einer ketogenen Ernährung?
Eigentlich kann man das, es kommt immer so drauf an. Mhm. Also bevor man eine Keto-Ernährung durchführt, dann wäre es schon auch hilfreich, das langsam zu starten. Also erstmal Low Carb und dann die Kohlenhydrate weiter zu reduzieren. Aber man kann, ist schwieriger mit einer Low Carb tatsächlich jetzt so in den Zustand der Ketose zu kommen. Das kriegt man eigentlich hauptsächlich nur hin über die krasse ketogene Ernährung.
Und gibt es irgendwelche Anzeichen, wie ich selber tracken kann, ob ich jetzt quasi meinen Stoffwechsel da schon so hingehend trainiert habe, dass ich quasi in dem Zustand bin, in dem ich eigentlich möchte?
Das kann man messen im Urin oder im Blut. Und ja, da kommt es eben auch so drauf an. Wie ich vorhin schon sagte, also man kann ja eigentlich in die Ketose schon kommen, ja, auch durch Training doch, also je nachdem, Low Carb Training und so, das kann einen kurzfristig auch mal in eine leichte Ketose bringen. Ist halt die Frage, ob das schon dann so die gewünschten Effekte hat. Aber normalerweise auch so in der Therapie sagt man, dass die Ketonspiegel so bei 2 bis 5 Millimol pro Liter sein sollten. Ne? Also es gibt da so Messungen im Urin, die man machen kann, oder im Blut. Ist natürlich aufwendig.
Klar, also so als Laie kann ich es nicht so richtig tracken eigentlich. Ne?
Ja, genau. Ja. Und ganz wichtig nochmal zu erwähnen, also die ketogene Ernährung, die so in der Therapie eingesetzt wird, die erfolgt ja immer unter ärztlicher Begleitung. Also die Patienten werden dann ständig überwacht. Und das erste Mal, wenn so eine ketogene Ernährung durchgeführt wird, dann sind sie eigentlich auch stationär, ne, in der Klinik. Ach, krass. Und dann wird das alles überwacht. Deswegen, das ist immer so ein bisschen tricky, wenn jetzt Leute hergehen und sagen, ja, ich will das jetzt mal versuchen. Bei manchen klappt es ja ganz gut, aber manche sind dann wirklich so richtig neben der Spur und sehr lethargisch.
Ja, wie ist das überhaupt mit dem Hungergefühl? Weil du meintest, am Anfang ist man sehr matt, aber später scheint es ja auch irgendwie, du hast ja vom Sättigungseffekt gesprochen, dass man tatsächlich, wenn der Fettstoffwechsel umgestellt ist, quasi auch weniger unter Hunger leidet. Mhm. Also welche Auswirkung hat denn dann eine ketogene Ernährung auf Hunger, vielleicht auch Heißhunger?
Also in der Umstellungsphase kann es natürlich schon sein, dass es dann zu Heißhungerattacken kommt, weil man ja noch nicht, man ist einfach noch gewöhnt, regelmäßig Kohlenhydrate zuzuführen. Der Insulinspiegel schwankt normalerweise auch dann mehr, wenn man Kohlenhydrate isst. Aber wenn man dann einmal umgestellt ist oder viele berichten dann sozusagen, dass sie weniger Heißhungeranfälle haben und dass das Hungergefühl quasi unterdrückt ist.
Ja, das macht ja eigentlich auch Sinn, wenn man keine krassen Blutzuckerkurven dann hat, oder?
Ja, genau. Aber also das wird auch oft vergessen. Also das heißt ja nicht, dass Kohlenhydrate schlecht sind. Also ganz im Gegenteil. Das kommt ja auch immer darauf an, welche Kohlenhydrate nehme ich jetzt zu mir. Sind es vorrangig einfach Zweifachzucker, also so Traubenzucker, Haushaltszucker, Süßigkeiten, Gummibärchen, oder esse ich dann eher kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Brot, Vollkornprodukte, Kartoffeln, die ja gleichzeitig auch viele Ballaststoffe und Vitamine, Mineralstoffe liefern, die führen ja nicht direkt zu starken Blutzuckeranstiegen. Ne? Also da muss man ja nochmal unterscheiden, die komplexen Kohlenhydrate, die halten ja den Blutzuckerspiegel auch ein bisschen konstanter. Also ja, so die
bestimmt.
Als Traubenzucker oder Gummibärchen. Ja. Und dann auch, wenn man es dann zusammen in einer Mahlzeit einnimmt, ne, also Kohlenhydrate zusammen mit fettreichen Lebensmitteln, so ein Mittagessen. Also man isst ja auch die Kartoffeln nicht pur, sondern in der Regel irgendwie mit ein bisschen Fett und Ei oder ein Stück Fleisch, dann ist der Blutzuckeranstieg ja auch nicht so stark.
Das stimmt.
Das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Dann denken immer viele, okay, Kohlenhydrate führen immer zu starken Blutzuckeranstiegen und Abfällen.
Wird immer sehr verteufelt, das stimmt.
Ja.
Wie wirkt sich eine kohlenhydratarme Ernährung denn eigentlich auf den Muskelaufbau aus? Weil ich habe so den Eindruck, dass man auch gerade die Keto-Ernährung oder Low Carb und dann nimmt im Umkehrschluss halt High Protein irgendwie sehr aus der Fitness-Kraftsport-Bubble kennt. Also gibt es da irgendwelche erwiesenen positiven Effekte auf den Muskelaufbau oder?
Eigentlich hat mich das ganz ehrlich so ein bisschen überrascht, dass das so aus dem Bereich kommt. Also wenn man mal so nachliest in den verschiedenen Blogs, in den Fitness-Blogs und so, da geht es ja hauptsächlich auch darum, gutes Körpergewicht, schlank sein, gute Figur und alles. Aber tatsächlich für den Muskelaufbau braucht man auch schon Kohlenhydrate, denn Insulin bewirkt ja nicht nur die Aufnahme von Fetten ins Fettgewebe, sondern auch, ist ja ein anaboles Hormon, bewirkt auch die Aufnahme von Aminosäuren in die Muskelzellen und unterstützt sozusagen die Proteinsynthese. Deswegen eigentlich für den Muskelaufbau ist es gar nicht so gut, nur Proteine zu sich zu nehmen. Klar, ne? Proteine brauche ich und ketogene Ernährung ist auch recht proteinreich oder die Low-Carb-Ernährung ist auch recht proteinreich. Von daher gut für die Muskulatur, auch um Muskelschädigungen vorzubeugen, Reparaturprozesse anzuleiten und die Muskulatur aufzubauen. Aber eigentlich hin und wieder Kohlenhydrate zu essen, macht das schon Sinn, um dann die Insulinausschüttung zu unterstützen, dass es da zu anabolen Prozessen kommt.
Mhm. Aber es hat einen positiven Effekt auf die Fettverbrennung,
ja,
oder?
Ja, das ist ganz klar erwiesen. Ne? Das, okay, da gibt es ja auch verschiedene Studien aus dem Ausdauersportbereich. Tatsächlich wird der Fettstoffwechsel gefördert, die Fettsäureoxidation ist gesteigert, es kommt zur vermehrten Produktion von Mitochondrien, also es sind ja die Kraftwerke der Zellen und also die Orte der Fettverbrennung auch und auch so dieses intramuskuläre Fettgewebe nimmt zu, was positiv dann auch ist und also selbst die VO2 Max, also maximale Sauerstoffaufnahme, kann verbessert werden. Allerdings, das ist auch immer so ein bisschen widersprüchlich in den verschiedenen Studienergebnissen. Manchmal wird das auch spekuliert, dass so eine VO2 Max sich verbessert, weil es zu einer Gewichtsreduktion kam und man bezieht die ja immer so aufs Körpergewicht. Aber der Fettstoffwechsel, klar, wenn die Kohlenhydrate nicht mehr zur Verfügung stehen, dann wird der Fettstoffwechsel gesteigert.
Ja, und welchen Einfluss hat das konkret dann eigentlich auf meine körperliche Leistung? Also vielleicht können wir da ein bisschen drüber sprechen, über so die Energiegewinnung dann auch während körperlicher Anstrengung. Wahrscheinlich jetzt speziell eher bei ketogener Ernährung, ich glaube bei Low Carb tritt wahrscheinlich der Effekt ja dann noch gar nicht ein.
Ja, also generell so im Ausdauersport ist es natürlich förderlich, wenn ich dann viel Energie auch aus den Fetten gewinnen kann, dann kann ich meine Glykogenvorräte sparen. So, das ist ja auch eigentlich so die Idee dahinter, weshalb Ausdauersportler so in den Bereich Low Carb oder Ketogen gehen möchten. Man darf aber nicht vergessen, dass so die Energiegewinnung aus Fetten deutlich langsamer erfolgt als aus Kohlenhydraten. Ne? Also pro Liter Sauerstoff wird halt halb so viel ATP aus Fetten generiert wie aus der Kohlenhydratverbrennung. Und bei der Fettverbrennung, man braucht einfach mehr Sauerstoff, um die verstoffwechseln zu können. Das heißt, ich kann einfach nicht in so einem bestimmten hochintensiven Bereich gehen. Also es ist eigentlich nichts, wenn, also natürlich nichts für 800 Meter Läufer oder so. Oder auch in Spielsportarten macht es eigentlich auch keinen Sinn, wo ich immer wieder so kurze, schnelle Antritte habe. Und was man auch festgestellt hat, selbst im Marathon, wenn da jetzt jemand Low Carb sich eine Zeit lang ernährt hatte vor dem Wettkampf, und selbst wenn dann nochmal so ein Refeed-Tag eingesetzt wurde, also dass dann wirklich zum Event, zum Wettkampf hin oder vor einer wichtigen Trainingseinheit nochmal die Glykogenspeicher aufgefüllt wurden, da hat man halt festgestellt, dass diese metabolische Flexibilität nicht mehr so gut war. Also dann dieser Switch zwischen Fettstoffwechsel und Kohlenhydratstoffwechsel, das funktioniert einfach nicht so gut, weil die Enzyme aus dem Kohlenhydratstoffwechsel quasi eingeschlafen sind.
Okay. Und, also ja, also wenn man sich dann einmal dafür entschieden hat, dann macht das auch Sinn, also das dann langsam wieder umzustellen, wenn man es
ja,
möchte.
Ja, oder? Genau. Ich meine, was man ja viel macht, ist so dieses Train low, compete high, also quasi so mit leeren Speichern zu trainieren, aber dann in den Wettkampf oder auch in intensive Trainingseinheiten mit vollen Kohlenhydratspeichern zu gehen. Da erhofft man sich, dass man die positiven Effekte aus der Low-Carb-Ernährung für den Fettstoffwechsel mitbringt und dass man dann aber trotzdem die intensive Einheit mit gefüllten Kohlenhydraten erledigen kann oder eben dem Wettkampf. Also das machen ja auch die Profis im Prinzip so. Da geht eigentlich keiner mit einer ketogenen Ernährung auch in den Wettkampf, weil das macht einfach keinen Sinn. Mit leerem Tank. Ja, es ist, also leerem Tank kann man ja so nicht sagen, aber der ist einfach nicht so effizient. Mhm. Man kann nicht so sich voll ausbelasten. Das ist eher was für die niedrig intensiven, moderaten Aktivitäten.
Hm. Ja. Ja, da würde ich danach auch gleich ein bisschen tiefer in den Laufsport noch eingehen wollen mit dir. Ich würde aber kurz noch bei den körperlichen Effekten bleiben, weil wir vorhin auch über Cholesterinwerte gesprochen haben. Und klar, wenn ich jetzt höre, es ist eine sehr fettreiche Ernährung, denke ich natürlich erstmal, dass die Cholesterinwerte wahrscheinlich sehr schnell erhöht werden. Gibt es da Studien zu? Erwarten. Weil du meintest ja, es gibt wohl manchmal auch den gegenteiligen Effekt.
Mhm, genau. Also tatsächlich weiß man ja, dass die oder stehen erhöhte Cholesterinwerte ja sowieso mit dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Zusammenhang. Und was man weiß, ist, dass ein hoher Anteil an gesättigten Fettsäuren zu erhöhten Cholesterinspiegeln auch führen kann. Vieles ist aber auch genetisch bedingt, da muss man schon sagen. Ne? Also die Ernährung hat halt einen bedingten Einfluss. Also sie kann einen Einfluss haben, muss aber nicht unbedingt immer so eine große Rolle spielen. Und gerade beim Cholesterin ist es tatsächlich schwierig, da spielen noch so viele andere Dinge mit rein. Und jetzt so eine Studie von der Uni Hohenheim, ich glaube, die war aus dem letzten Jahr auch erst, die haben festgestellt, dass auch die Darmflora nochmal einen Einfluss hat auf die Cholesterinwerte unter ketogener Ernährung. Und da gab es tatsächlich Menschen, die mit extrem hohen Cholesterinwerten reagiert hatten auf die Keto-Diät.
Okay, ja.
Da war natürlich so mal irgendwie kam so die Hypothese auf, ob man anhand des Darmmikrobioms das potenzielle Risiko für erhöhte Cholesterinwerte herausfinden könnte und ob man dann gleich schon bestimmten Personengruppen von der Keto-Ernährung abraten kann. Okay, aber so weit ist man halt auch noch nicht. Ne? Also das.
Wie wirkt dann sich eine ketogene Ernährung auf Magen und Darm generell aus? Also da passiert ja wahrscheinlich dann auch viel, oder?
Also viele stellen halt fest, dass sie Durchfall bekommen oder Übelkeit, Erbrechen. Manche kriegen dagegen Verstopfung und Völlegefühl. Es kommt ja auch immer so drauf an. Also so eine Keto-Ernährung wäre jetzt nichts für Leute mit Fettstoffwechselstörungen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen dann.
Okay, also diese Personengruppe wäre dann zum Beispiel auch raus eigentlich.
Ja.
Okay, gibt es noch andere Gruppen, bei denen du so klar davon eigentlich abraten würdest?
Generell würde ich es auch nicht so einfach empfehlen, um das nochmal dazu zu sagen, ja. Aber generell abraten, ja, natürlich Kinder, Jugendliche, die sich im Wachstum befinden, die gesund sind, Sport treiben, auf gar keinen Fall mit solchen Experimenten kommen. Also das geht nur schief. Schwangere, Stillende nicht und auch jetzt Personen mit Essstörungen, also die sich sowieso schon die ganze Zeit mit Essen beschäftigen, wo den ganzen Tag ja die Gedanken nur ums Essen kreisen, das wäre nicht gut.
Ja. Ja, ich habe mich natürlich auch gefragt, dadurch, dass ich mich hauptsächlich pflanzlich ernähre, ich habe mich auch gefragt, ob das überhaupt für mich möglich wäre, wenn ich jetzt einfach nur laut denken würde, weil es sich für mich nicht wie ein kompatibler Lifestyle anfühlt, weil du ja auch eben gesagt hast, ne, viele Hülsenfrüchte sind auch raus bei der ketogenen Ernährung. Glaubst du, man kann sich Keto oder vielleicht auch sogar nur Low Carb und zum Beispiel vegan ernähren? Oder kommt man dann vielleicht auch gar nicht auf die Nährwerte und Vitamine und Ballaststoffe, die man braucht?
Ja, diese Kombi verknüpft natürlich zwei Extreme mit einem. Ja. Also das ist verdammt schwierig und auch, denke ich, nicht besonders klug, das so zu machen. Weil, eben Hülsenfrüchte im Prinzip rausfallen würden. Wenn man am Tag, also wird man es jetzt so richtig ketogen durchziehen wollen, 50 Gramm Kohlenhydrate, also da mit den Linsen wird es schon schwierig. Und Bohnen, die sind ja recht kohlenhydratreich. Und wenn dann auch so wichtige Nährstoffe, auch Eisenquellen wegfallen, wie Quinoa und die ganzen wertvollen Getreideprodukte, es ist schwierig. Also was willst du da noch essen eigentlich? So ein Glas Olivenöl mit Blattsalat und Tofu, aber ich glaube, das ist nicht so der Gaumenschmaus. Ja, aber tatsächlich, also es gibt ja Internetseiten für ketogene Veganer sozusagen. Ja, da findet man einige Rezepte. Da denke ich mir aber, so ganz Keto sind die dann nicht mehr. Also das sind dann halt schon ein paar Hülsenfrüchte auch mit auf dem Speiseplan, weil anders wird es nicht gehen. Und da muss man auch echt immer gucken, wie viel ist da jetzt ideologisch geprägt oder also was sind jetzt eigentlich meine Ziele, die ich da verfolge? Was will ich damit erreichen mit so einer veganen, ketogenen Ernährung?
Ja, ich habe bei der Recherche auf jeden Fall auch gelesen, dass es tatsächlich ja auch noch mal eine Unterscheidung zwischen Clean Keto und Dirty Keto nennen es, glaube ich, andere gibt.
Okay.
Also das quasi bei manchen, also bei Clean Keto auch alle verarbeiteten Lebensmittel weggelassen werden. Also es ist eine Kombination eigentlich aus ketogener und Clean Eating Ernährung. Okay. Das ist ja dann auch noch mal etwas restriktiver als Lebensmittel, die verarbeitet sind und trotzdem verwendet werden dürfen.
Dirty wäre ja dann quasi Atkins, ne?
Ja, stimmt.
Ja, die Atkins-Diät ist vielleicht so, kann man so als den Vorreiter der ketogenen Ernährung, wobei die ketogene Ernährung, die gab es ja früher schon, ne? Das ist nur jetzt wieder aufgekommen.
Ja.
Ja, es macht schon Sinn, wenn man sich ketogen ernähren möchte, dann darauf zu achten, woher die Lebensmittel kommen. Ne? Also, dass ich trotzdem nicht zu viele verarbeitete Lebensmittel zu mir nehme, dass ich darauf achte, gesunde Fettsäuren zu mir zu nehmen, also Olivenöl, Rapsöl, dass ich da auch gucke, dass ich ausreichend Omega-3-Fettsäuren zu mir nehme, Fisch, fettreichen Fisch auch esse, ne? So Lachs, Makrele, Matthias und dass man da und möglichst, das gilt aber generell auch, nicht so viele hochverarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt. Ja. Weil Fett ist auch nicht gleich Fett. Ne?
Klar, das stimmt. Okay, dann lass uns doch gerne noch mal ein bisschen auf LäuferInnen schauen und wie die auf ketogene Ernährung reagieren können. Gibt es sowas wie Studien oder vielleicht Beobachtungen zu vielleicht auch langfristiger ketogener Ernährung bei AusdauersportlerInnen, sage ich jetzt mal. Kann man da irgendwas zu sagen, ob das irgendwelche Vor- oder Nachteile bringt?
Es gibt ja einige Studien so aus dem Ausdauersportbereich, gerade auch bei Läufern oder Triathleten. Es gibt Studien mit Radfahrern meistens. wo das jetzt so alles wissenschaftlich überwacht wurde, da ging die Keto-Ernährung so 3-4 Wochen. Es gibt einen, ja, so, das ist so die gängige Praxis im Prinzip. Und bei den meisten Studien hat sich schon gezeigt, ne, klar, Verbesserungen im Fettstoffwechsel, teilweise wurde die relative Sauerstoffzufuhr verbessert, mehr Mitochondrien. Was man aber oft gesehen hatte, war, dass die Leistungsfähigkeit runtergegangen ist oder zumindest sich nicht verbessert hat. Ja, das ist ja dann schon mal auch okay, wenn man nicht schlechter geworden ist. Aber es gibt halt auch Studien, die gezeigt haben, dass jetzt so gerade bei diesen Time Trials oder Time to Exhaustion, also bei diesem Test zur maximalen Ausbelastung, dass die Radsportler da weniger fahren konnten. Und also nach der Keto- oder Low-Carb-Diät. Mhm. Und bei Läufern, also es gibt so eine interessante Studie von der Lewis Burke aus Australien. Die hatten Geher untersucht, professionelle Geher, und hatten 3 Gruppen gehabt. Einmal die eine Gruppe hatte sich kohlenhydratreich ernährt, die andere so periodisch kohlenhydratreich. Das heißt, dass man da im Laufe des Tages und in Abhängigkeit vom Trainingsziel die Kohlenhydrate zeitweise reduziert hatte, aber über den Tagesverlauf trotzdem auf eine hohe Kohlenhydratzufuhr kam. Und dann eben die dritte Gruppe, das waren die mit einer Keto-Ernährung. Und da hat sich gezeigt, dass, also sie hatten einen Eingangstest gemacht, 10 Kilometer auf der Bahn und dann nochmal nach 3 oder 4 Wochen, weiß ich nicht ganz genau. Und da hatte sich doch gezeigt, dass sowohl die High Carb als auch die periodisch periodisierte Kohlenhydratgruppe, dass die sich verbessert hatten in der 10 Kilometer Zeit. Und die Keto-Läufer, die wurden tatsächlich schlechter.
Also ach, krass.
Schlechtere Leistung gebracht, ja.
Okay. Obwohl es quasi auch eigentlich Vorteile zum Beispiel für den Sauerstoff, von der Sauerstoffgewinnung haben kann.
Ja,
trotzdem sieht man dann keine Leistungssteigerung. Mhm,
genau.
Ja,
es ist manchmal schon interessant. Ja, muss man sich halt fragen, im Prinzip, was ist jetzt eigentlich das Ziel? Die Verbesserung des Fettstoffwechsels so an sich? Oder letztendlich ist ja das Ziel eines jeden Läufers, egal 10 Kilometer Marathon oder auch Triathlet, ein Ironman, der will halt möglichst schnell von A nach B kommen. Ne? Und da hat sich dann doch eher gezeigt, dass das unter einer Low-Carb- oder ketogenen Ernährung oftmals nicht möglich ist. Aber es gibt auch Fälle, wo es wiederum funktioniert hat, aber bei den meisten eher nicht. Oder das ist natürlich auch immer schwierig, das im Rahmen einer solchen Studie alles zu messen. Ne? Man hat dann wieder Mittelwerte und die Streuung innerhalb einer Gruppe ist dann auch relativ hoch. Also für die Einzelpersonen kann eine kurzzeitige Low-Carb-Ernährung vielleicht dann doch mal positive Effekte bringen. Aber was ich jetzt auch so in der Praxis beobachtete, hatte durchweg, wenn man jetzt mal von diesen euphorischen Berichten aus Social Media und so absieht, also häufig haben sich die Athleten damit vor die Wand gefahren und sind dann am Ende auch in einem Energiedefizit gelandet. Also ich hatte ganz viele Athleten, die hatten dann ein relatives Energiedefizit, hatten dann Essstörungen entwickelt oder waren ständig krank, verletzt, wenn sie da zu viel mit Low Carb experimentiert hatten.
Okay.
Also das muss man schon immer.
Bei Low Carb,
ja. Also da muss man schon immer ein bisschen aufpassen. Und wenn man solche strengen Ernährungsformen ausprobiert, dann sollte man es dann schon in Begleitung auch machen. Also jetzt nicht unbedingt im Alleingang.
Mhm, ja. Also, was sind denn so Herausforderungen, die man denn dann da hat alleine? Also warum sollte man das dann am besten betreut machen? Gibt es da irgendwelche Lebensmittelgruppen oder so, die besonders prekär sind, die man dann vernachlässigt? Oder geht es einfach darum, dass man im Energiedefizit landet?
Ja, man landet einfach schnell im Energiedefizit und also so unbewusst. Deswegen eigentlich sollte man die Energieaufnahme dann schon überwachen. Das ist ja auch, wenn man dann eine harte Einheit hatte und dann anschließend die Kohlenhydratspeicher nicht mehr richtig auffüllt, dann ist schon die Regeneration ein bisschen reduziert. Also man ist auch anfälliger für ja, für Erkältungskrankheiten, das hat sich auch gezeigt. Und man ist einfach stressanfälliger und kann sich schneller verletzen.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal wie etwas, was man bedenken sollte,
Das
bevor
sollte
man
man bedenken.
da so auch völlig reinstürzt.
Es gab auch eine Studie, eine Fallstudie mit einem Triathleten aus dem Jahr 2018, der sich über 8 Monate, das nochmal zu den Langzeiteffekten einer ketogenen Ernährung, der sich über 8 Monate hinweg ketogen ernährt hatte. Und er war eigentlich eher so im vorderen Bereich bei seinen Ironman-Finishes. Und dann hat er sich ketogen ernährt und dann ist er auf einmal auf Platz 14 bzw. 18 abgerutscht. Er hat
Ach.
sich gar nicht gut gefühlt, war ziemlich schlapp unter der ketogenen Ernährung. Und war auch häufiger krank und ja, einfach nicht mehr so leistungsfähig. Und das hat sich ja auch in dem Ergebnis dann wieder gespiegelt. Als er dann
Okay.
wieder umgestellt hatte auf eine kohlenhydratreiche Ernährung, da war er dann wieder vorne mit dabei.
Okay. Ja,
Aber
krass.
naja, das ist tatsächlich eine Einzelfallstudie, die dann
Ja.
publiziert wurde. Es gibt natürlich auch immer wieder Berichte, die findet man auch in Blogs von Age-Groupern, die mit einer Low-Carb- oder ketogenen Ernährung beste Ergebnisse im Ironman erzielt haben. Ne? Das
Da sehr
ist sehr
individuell, ja.
individuell, genau. Das
Schwierig.
ist.
Und wenn jemand jetzt damit trotzdem experimentieren möchte, einfach um herauszufinden, ob er oder sie vielleicht zu den besonderen Menschen gehört, die dadurch eine Leistungssteigerung erleben, wie würdest du sagen, oder für wie lange Perioden macht das dann Sinn? Weil die jetzt aus manchen der Studien haben sich ja, glaube ich, meintest du, 4 Wochen lang ketogen ernährt. Was wäre denn so ein sinnvoller Zeitraum, um da den Fettstoffwechsel quasi zu trainieren und die maximale Sauerstoffaufnahme zu verbessern?
Also ich denke, eine Woche reicht ja noch nicht aus, gerade bei Keto, um da Effekte sehen zu können, weil so lange dauert ja eigentlich schon die Umstellungsphase. Aber so 4 Wochen, denke ich, wäre dann ganz gut. Sollte man auch nicht machen in einer intensiven, Trainingsphase oder einer Wettkampfvorbereitung, wenn man das jetzt neu ausprobieren möchte. Generell sowieso, um irgendwie leistungssteigernde Effekte im Laufen erzielen zu können. Also Training, ne, ist das A und O. Also ich
Ja.
werde nicht schneller, wenn ich mich jetzt ketogen ernähre. Also
Ja.
da gibt es noch so viele Möglichkeiten. Da wird ja auch so viel geforscht, wie man die Trainingsstrategien optimieren kann, damit man
Ja.
besser wird, auch wie man den Fettstoffwechsel optimieren kann. Das geht eigentlich tatsächlich übers Training noch besser, ne? Das muss man
Ja.
immer im Hinterkopf behalten. Deswegen, ich würde das auch keinen jungen Mädels empfehlen, die sich jetzt auf deutsche Meisterschaften vorbereiten oder also da bloß Abstand von halten. Aber jetzt so als Age-Grouper 50 plus, ja, wenn man schon alles so trainingsmethodisch versucht hat und da nicht weiterkommt, wenn man jetzt mal so das Bedürfnis hat, ich will jetzt mal was Neues ausprobieren, ja, schon alles Mögliche erreicht hat, dann kann man das mal ausprobieren, würde
Ja.
ich sagen. Aber nicht, wenn man jetzt in einer wichtigen Wettkampfvorbereitung ist.
Ja. Und dann halt eher, aber zum Beispiel in der Off-Season oder so, nicht
Ja.
jetzt vor einer Wettkampf, also in der Wettkampfvorbereitung oder so.
Würde ich nicht. Also nicht, wenn es mir wichtig ist. Also
Ja.
klar kann man das mal ausprobieren, ne? Da spricht ja nichts dagegen. Man kann ja alles Mögliche mal versuchen und austesten, was passiert. Ich würde aber auch immer dann vor einer intensiven Einheit oder vor einem Wettkampf dann doch die Speicher wieder auffüllen.
Genau,
Und
das wäre jetzt auch meine
ja.
Frage. Wie funktionieren denn auch diese Refeed-Days, über die wir vorhin gesprochen haben? Wie lädt man dann quasi den Kohlenhydratspeicher wieder auf?
Ja, dann wird sehr oft so berichtet, dass die dann in den letzten 1, 2 Tagen vorher nochmal wieder die Kohlenhydratspeicher auffüllen und dann ganz normal halt Süßkartoffeln und Kartoffeln, Reis und Brot auch wieder zu sich nehmen. Aber
Ja.
muss man natürlich dann auch wieder gucken, ob man das dann so plötzlich verträgt. Deswegen da
Stimmt.
immer auf sich selbst auch hören, was man so verträgt, was tut einem selber gut.
Ja. Das ist wichtig, glaube ich, bei dem Ganzen sehr stark auf den Körper zu hören. Ja,
Genau.
Gibt es auch Studien eigentlich dazu, wie sich Keto oder Low Carb auf die Regeneration auswirkt? Also das wäre vielleicht auch interessant, also wie sich das dann nach einem Wettkampf verhält oder nach einem intensiven Long Run, ob die Regenerationsphase dadurch irgendwie verbessert oder auch halt verschlechtert wird.
Ja, also ist tatsächlich interessant. Mir ist jetzt keine so wissenschaftliche Studie bekannt, die das konkret untersucht hat anhand spezieller Regenerationsmarker. Aber generell ist es ja so, dass die Auffüllung der Glykogenspeicher als wichtiges Merkmal im Bereich der Regeneration gilt. Ne? Also das ist im Prinzip wichtig, um Kohlenhydrate nach der Belastung wieder aufzufüllen, damit man schneller regenerieren kann, nicht so krankheitsanfällig ist. Allerdings diese Adaptationsphase, die kann natürlich so in Richtung Fettstoffwechsel verbessert werden. Also die Fettverbrennung wird noch länger aufrechterhalten, wenn ich halt keine Kohlenhydrate zu mir führe. Wenn mein vorrangiges Ziel Abnehmen ist, dann ist es sicherlich gut, nach einem langen Lauf dann eher die Kohlenhydrate wegzulassen.
Okay, ja.
Aber wenn eigentlich dann kurz drauf wieder die nächste Einheit folgt, dann macht es schon Sinn, Kohlenhydrate zuzuführen.
Ja. Also eigentlich kommt man nicht so richtig rum um die Kohlenhydrate,
eigentlich
wenn man jetzt halt
nicht,
auch auf gesunde
nee.
Art trainieren möchte.
Genau.
Nicht einer der wenigen ist.
Aber es gibt ja so manche, die auf Keto schwören. Deswegen.
Ja, ich weiß, das ist das Überraschende, dass man da wirklich viele Blog-Einträge auch findet, die im Endeffekt für die Keto der heilige Gral bei fast allem ist.
Man muss aber auch immer gucken, ja, wie hart wird das dann letztlich durchgeführt oder wie langfristig ziehen das die Leute dann tatsächlich durch? Weil ich finde auch immer, dann oftmals wird der Chris Froome da zitiert, hier der Sieger Tour de France, ich glaube dreimal oder so hat er schon gewonnen. Und dass er da irgendwie auf Keto gewesen wäre. Ja, wenn man dann aber nochmal genauer recherchiert, ja nee, der hat dann halt mal am Regenerationstag sich fettreicher ernährt und dann aber natürlich bei wichtigen Einheiten, bei wichtigen Etappen dann schon wieder aufgeladen und nicht zu knapp. Also, der war bestimmt nicht 4 Wochen auf Keto. Ja. Aber ich habe auch nie mit ihm gesprochen. Ich weiß es nicht. Deswegen eigentlich musste man mal die Sportler direkt
mal einladen.
Ja. Genau.
Ja, okay. Ja, spannend. Vielleicht kann man da ja dann auch nochmal abschließen, den Leuten, die ihren Fettstoffwechsel auf nicht ganz so radikale Art trainieren wollen, ein paar Tipps mitgeben. Also du hast jetzt schon mehrmals angesprochen, es muss jetzt nicht unbedingt eine Keto-Ernährung sein, um da Verbesserungen zu erzielen. Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Tipps uns geben, damit es nicht ganz so radikal sein muss.
Genau, also für Läufer, die jetzt so ihren Fettstoffwechsel optimieren möchten, ist natürlich klar, das A und O auch mal so 1,5 Stunden laufen zu gehen, um da richtig den Fettstoffwechsel anzukurbeln. Oder man kann es auch erreichen, indem man morgens mal nüchtern 1/2 Stunde oder Stunde trainiert. Aber wenn man sowas macht, dann am besten nur in moderatem Tempo. Also jetzt keine Ballereinheiten, kein Intervalltraining ohne Frühstück. Das kann man auch machen, aber da ist halt auch immer so, ne, das muss man geübt haben.
Ja.
Und die Gefahr, dass man sich verletzt oder in ein Energiedefizit rutscht, ist da einfach höher. Ja, und dann gibt es ja noch so diverse andere Strategien, über die man mit geringer Kohlenhydratverfügbarkeit trainieren kann. Also man kann zum Beispiel die erste Einheit, die intensive Einheit am Tag, wenn man zum Beispiel zweimal trainiert, mit vollen Kohlenhydratspeichern trainieren. Wenn man jetzt einen Tempo-Dauerlauf macht oder ein Intervalltraining, dann vorher immer gut die Speicher aufgefüllt haben und danach isst man ein bisschen Low Carb, also verzichtet dann vielleicht mal auf die Nudeln, isst halt nur einen Lachs mit Salat und macht dann nochmal danach irgendwie eine Stunde einen lockeren Dauerlauf. Das ist okay, muss aber nicht unbedingt für auch wiederum die Leistung steigern. Ne? Das ist einfach so eine Maßnahme, auch um den Fettstoffwechsel anzuregen oder eben nach der Belastung nicht direkt die Kohlenhydrate zuzuführen, sondern dann eher noch mal ein bisschen zu warten.
Ja.
Würde ich aber auch nicht allen empfehlen. Ne? Das ist halt immer so, muss man wirklich immer individuell sehen, was ist jetzt mein Ziel. Habe ich jetzt einen wichtigen Zehner, einen wichtigen 5000er vor mir? Da sollte ich dann schon zusehen, dass ich ausreichend Kohlenhydrate
gibt. Ja, am besten nicht direkt vorm Wettkampf und so mit sowas experimentieren. Gehe ich auf jeden Fall auch mit. Ja. Genau. Ist halt extrem individuell das Ganze, aber ich glaube, wir haben trotzdem das heute ganz gut versucht abzubilden, haben auf jeden Fall die Pros und Cons ganz gut, würde ich sagen, aufgezählt. Ich glaube, mein Fazit ist schon, dass ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr unbedingt mich ketogen ernähren werde. Aber natürlich bleibt es euch da draußen selbstverständlich trotzdem selbst überlassen, für welche Ernährungsform ihr euch entscheidet. Trotzdem vielen lieben Dank, dass du heute hier bei uns warst und deine Fachmeinung mal zu dem ganzen kundgetan hast. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darüber mit dir zu diskutieren. Danke, dass du da warst.
Ja, ich danke auch. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Gerne.
Ja. Wenn unsere HörerInnen sich jetzt irgendwie noch mehr Input von dir speziell wünschen oder Infos, wo kann man dich denn erreichen oder online finden?
Also ich bin tatsächlich gar nicht so auf Social Media groß unterwegs, aber wenn man mich erreichen möchte, dann gerne einfach über meine E-Mail-Adresse stephanie.mosler@gmx.de. Auf Xing bin ich auch, oder wenn man mal Publikationen von mir nachlesen möchte, dann findet man mich auch auf ResearchGate zum Beispiel oder über PubMed.
Prima. Perfekt. Das verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes der Folge. Und damit verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe sehr, es hat euch da draußen gefallen. Falls ja, zeigt uns das doch gerne, indem ihr uns ein Abo dalasst oder eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber freuen wir uns auch. Und schreibt uns auch gerne, was ihr über Keto und Low Carb denkt, auf Instagram unter achilles.running. Und damit bis nächste Woche. Bleibt gesund und keep on running.